Liebe Geschwister hier im Gemeindesaal und auch an den Geräten, darf Sie und euch alle recht herzlich begrüßen. Jetzt nach der Sommerferienpause starten wir mit der Bibelstunde neu. Wir hatten vor den Sommerferien abgestimmt. Sie durften entscheiden, worum es denn gehen sollte. Da haben wir ganz, ganz viele Themen. Also wir sind in den nächsten 5 Jahre ausgebucht mit dem, was ich zu machen habe, wenn wir denn dazu kommen. Die häufigste Nennung war so unterschiedliche Themen. Ich werde das immer wieder einflechten, werde heute mit einem Thema beginnen. Das ist so ein singuläres Thema. Sie hatten da ganz viele unterschiedliche gemacht. Ich hatte das zusammengefasst. Das hatten die meisten Stimmen bekommen. Thema Ehe, damit werden wir uns heute Abend beschäftigen. Nächste Stunde werden wir dann starten mit einer längeren Einheit zum Daniel-Buch halt. Aber heute, wie gesagt, erstmal Thema Ehe. Und nach dem Daniel-Buch werde ich wieder so ein Einzelthema machen. Und so geht das dann immer weiter, dass ich versuche, das alles abzuarbeiten. Bevor ich da jetzt einsteige in dieses Thema Ehe, Ehescheidung, möchte ich noch was sagen zur Internetgemeinde. Am Sonntag hat die Übertragung erst sehr spät geklappt. Da bitten wir um Entschuldigung. Das hat zu tun damit gehabt, wir hatten einen Stromausfall hier in der Kirche, der ist dann sehr schnell behoben worden, war eine Sicherung rausgeflogen, aber niemand hatte mitgekriegt, dass der Computer nicht wieder hochgefahren ist. Das hat ein bisschen gedauert, also von dieser Stelle nochmal Entschuldigung, kommt nicht mehr vor, aber das ist manchmal so ein Detail, wir schauen einfach. Ja, heute wollen wir hoffen und beten, dass das alles gelingt, dass das alles gerät und dass die Geschwister auch zugeschaltet bleiben können halt und dieses wichtige Thema bedenken können, einfach Ehescheidung, was sagt die Bibel dazu? Und ich habe das so aufgebaut, dass ich gleich erstmal in der Andacht was Allgemeines sagen möchte, einfach zu dem Setting dessen, was Ehe ist halt, dann einiges, was die Bibel direkt sagt über Ehe und Ehescheidung und dann einfach im Letzten bei der Wortbetrachtung generelle Dinge zum Thema Bund sagen halt, weil eben die Ehe ein Bund ist und da möchte ich so einige Dinge zu sagen, was man daraus ableiten kann. Beginnen aber mit der Andacht halt. Möchte etwas sagen über die Ehe als gute Ordnung Gottes, und habe uns da ein Wort mitgebracht aus dem längsten Psalm der Bibel, im längsten Kapitel der Bibel, der Psalm 119, da lesen wir in den Versen 90 und 91, du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Sie steht noch heute nach deinen Ordnungen. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Liebe Herr und Heiland, wir dürfen jetzt hier versammelt sein in deinem Gemeindesaal, wir dürfen versammelt sein vor den Geräten unter deinem Wort und wir wollen dich bitten, Herr, dass du dieses Wort an unserem Leben segnen wollest, unserem Glauben, Herr, dass du zu uns sprichst. Wir wollen uns beschäftigen heute mit dem Thema Ehe, Herr. Bitte öffne du uns da die Dinge neu, zeige uns das, was wichtig ist für die Ehen, die wir führen, aber auch für das, was vielleicht eines Tages auf uns zukommt, damit wir die Dinge recht nach deinem Wort verstehen. Das werden wir nur können, wenn du uns jetzt deinen Segen schenkst und darum wollen wir dich bitten für die Wortbetrachtung nachher, aber jetzt auch für die Andacht, segne du uns, wenn wir uns mit deinem Wort beschäftigen, Herr. Amen. Amen. Du hast die Erde fest gegründet, sie bleibt stehen, sie steht noch heute nach deinen Ordnungen. Ich möchte sprechen von den Ordnungen Gottes, von den ewigen Ordnungen Gottes. Es gibt, so setzt es die Bibel voraus, ewige Ordnungen. Und das ist ganz wichtig, wenn wir uns mit Ehe beschäftigen, so haben wir es hier auch mit einer Ordnung Gottes zu tun. Das ist erstmal ganz wichtig als Kontext zu wissen, dessen, wenn wir gleich speziell über Dinge nachdenken, so ist eben die Ehe nichts, was in einer Beliebigkeit zwischenmenschlicher Abstimmungen irgendwie stünde, wo man sagt, das gilt für dieses Jahrhundert so, im nächsten Jahrhundert dann wieder anders oder wenn irgendwelche anderen Politiker kommen, können wir das abändern. Nein, die Ehe ist nach biblischem Verständnis eine Schöpfungsordnung. Und es gibt nicht nur Schöpfungsordnungen, sondern es gibt, wenn man die Bibel liest, im Prinzip 3 große Ordnungsgattungen. Es gibt erstens die Schöpfungsordnung, zweitens die Gesetzesordnung und drittens die Erlösungsordnung. Und diese Ordnungen hat Gott geschaffen, so heißt es hier im Psalm 119, und diese Ordnungen stehen bis zum heutigen Tag. Das sind generelle Ordnungen, die stehen. Und das erste ist, wie gesagt, die Schöpfungsordnung. Also die Bibel beginnt ja damit, dass die Bibel erzählt, wie Gott die Erde geschaffen hat. Und das, was Gott da getan hat, diese Ordnungen, die er gegeben hat, die Ordnung der Zeiten, die Ordnung der Gestirne, auch die Ordnung bei den Geschöpfen, das besteht bis zum heutigen Tag, im Großen wie im Kleinen. Wenn Gott beispielsweise Sonne und Mond gemacht hat, damit sie teilen, Tag und Nacht, dann ist das eine Ordnung, die können wir gut oder schlecht finden, aber die besteht. Da können wir uns nicht gegen wehren. Gott hat Ordnungen geschaffen einfach, wie das ganze Weltall funktioniert. Wir sind ja erst am Anfang, diese Dinge zu verstehen. Die Leute glauben immer, ja, wir hätten heute so der Weisheit letzte Kern gefunden und wir hätten alles schon, das haben Menschen aller Jahrhunderte gedacht, schon vor 2000 Jahren, das denken wir heute. Und wenn die Erde noch in 2000 Jahren besteht, dann werden die viel, 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 viel mehr wissen als wir heute. Die werden lachen über das, was wir wissen. So wie wir heute lachen über das, was die Leute vor 1000 Jahren wussten halt. Aber die werden auch in 2000 Jahren in ihrer Hybris denken, ha, wir haben alles schon. Nichts haben wir verstanden. Wir fangen immer erst nur an. Wir sind immer nur ganz, ganz klein am Anfang. Aber wir erkennen immer wieder die fantastischen Ordnungen, wie das alles nach einer Gesetzmäßigkeit abläuft. Und je tiefer der Mensch guckt in die kleinsten Teile, in die Atome, in die Moleküle, es wird immer großartiger, was wir erkennen, wie das alles wunderbar geordnet ist. Aber eben auch im Großen, wenn wir heute wissen über all die Milliarden Galaxien, die existieren, fantastische Ordnung. Das sind die Schöpfungsordnungen, übrigens auch Dinge, die wir einfach ganz praktisch ablesen können. Manches verstehen ja nur irgendwelche Astrophysiker oder irgendwelche Chemiker. Wir können aber ganz banale Dinge in der Bibel ablesen von Schöpfungsordnung. Da steht zum Beispiel, das Menschenleben währt 70 Jahre, Psalm 90, wenn es hochkommt, sind 80. Statistische Bundesamt erzählt uns heute, am Durchschnitt wird ein Mensch 79 Jahre alt. So. Also das ist so das, was dann schlaue Wissenschaftler rauskriegen. Das wusste die Bibel schon vor 3000 Jahren, wo die Leute allerdings nur so 30 Jahre alt wurden. Und auch das ist interessant, die Bibel hat schon vor 3000 Jahren gesagt, absolute Maximum, was ein Mensch erreichen kann, 120 Jahre. Ab und zu in manchen Ländern klingeln die Leute ja so an, über 100, das wird schon, über 110 ist ganz selten, so 113, 114, das sind sie, aber 120 hat noch keine überschritten, weil Gott das gesagt hat. Das sind die Schöpfungsordnungen, die stehen, das ist etwas, was Bestand hat. Und es gibt nicht nur im Biologischen, im Chemischen die Schöpfungsordnung, sondern auch im Sozialen. Beispielsweise, dass es einen Staat gibt. Die haben ganz unterschiedliche Strukturen, ob es eine Monarchie ist, ob es eine Demokratie ist, aber ein Staat besteht. Und die Bibel spricht von Anfang an davon, es gibt die Schöpfungsordnung, dass es einen Staat gibt. Und das ist jetzt wichtig, deshalb habe ich dieses Thema Ordnung nochmal aufgehabt, es gibt auch die Ordnung der Ehe. Sie können in jede Kultur gehen in jede Religion sogar rein, egal welcher fremden Götze die nachlaufen, aber diese Ordnung der Ehe gibt es überall. Gibt auch in jedem Kulturkreis ein Zeremoniell, wenn eine Ehe begründet wird. Die mögen ganz unterschiedlich sein, aber die Ehe gibt es überall. Das ist etwas Naturgegebenes, das ist ganz selbstverständlich, weil Gott es eben so gemacht hat. Er hat eben die Menschen geschaffen, nicht nur als ein einzelnes Wesen, sondern als Mann und Frau. Das ist eine Schöpfungsordnung, das ist ganz wichtig, das ist eine ewige Ordnung. Und wenn wir jetzt von Ehe sprechen, ist das, wie gesagt, nicht etwas, was der gesellschaftlichen Diskussion anheimstellt, sondern als erstes eine Ordnung Gottes ist. Ein zweites, die Gesetzesordnung. Gesetzesordnung sind eben das, dass Gott in vielen Dingen ganz klar regelt, wie das zwischenmenschliche Leben zu laufen hat. Wir alle kennen die berühmteste Gesetzesordnung schlechthin, weil Luther sie an den Anfang seines kleinen Katechismus schreibt, die 10 Gebote. In diesen 10 Geboten ist in einer ganz fantastischen kurzen Form alles geregelt, was wesentlich ist für das Zusammenleben des Menschen mit Gott und zwischenmenschlich. Und zwar so fantastisch, dass die 10 Gebote mit 280 Worten auskommen. Lediglich 280 Worte im Hebräischen, wenn man das durchzählt, haben die 10 Gebote. Aber alles Wesentliche, wie man umgeht, ist da zusammengefasst, können Sie alles zwischenmenschliches Leben mit regeln. Um zu sehen, wie das ist, wenn Menschen arbeiten, sage ich dann immer, es gibt eine EU-Verordnung über den Import von Karamellbonbons in die EU hinein. Da haben dann Politiker insgesamt 26.000 Worte für gebraucht, also das Hundertfache, nur um zu regeln, wie man ein paar Bonbons eben von Amerika nach Deutschland bringt. Also es gibt Gesetzesordnungen und auch diese Ordnungen sind ewig. Und auch in diesen Gesetzesordnungen wird immer wieder etwas über die Ehe gesagt. Also wir werden uns mit einigen Gesetzen auch beschäftigen. Wir finden zum Beispiel auch in den 10 Geboten, im 7. Gebot, jetzt bitte wieder nicht schreiben, alle, die einen lutherischen Hintergrund haben, oh, der Pastor hat es nicht aufgepasst, das ist das 6. Gebot. Wir Reformierten zählen die Gebote wie die Juden, so wie es im Urtext steht und nicht, wie es die Katholiken gemacht haben. Deshalb ist das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, eine Gesetzesordnung, das 7. Gebot. Also ganz wichtig, da gibt es Gesetzesordnungen, die sich ebenfalls mit der Ehe beschäftigen. Das ist was ganz Wichtiges auch, da werden wir uns auch gleich mit beschäftigen. Nicht nur, dass die Ehe, wie gesagt, eine Schöpfungsordnung ist, etwas, das Gott gestiftet hat, wie der Mensch sein soll, sondern in seinem heiligen und bleibenden Wort hat er eben auch Ewigkeitsordnungen gegeben, wie das zwischen Mann und Frau zu laufen hat. Und es gibt daneben noch, also darüber, da steht vielleicht über allem halt, die Erlösungsordnung, auch das ist etwas ganz Wichtiges halt, da sprechen wir Theologen von, also neben der Schöpfungsordnung, der Gesetzesordnung gibt es die Erlösungsordnung, das heißt also, wie der gefallene Mensch sich erlösen kann, wie er wieder zu Gott kommen kann, denn die Welt, in der wir leben, ist eine gefallene Welt, mit allen Ordnungen, die hier sind, ist es eine temporäre,
Auch die Dinge, die in den Gestirnen, in unserem Körper ablaufen, ist alles nur temporär. Irgendwann wird Gott Himmel und Erde verändern halt. Und dann wird er diese Welt auflösen. Und es gibt eine Erlösung für die Welt. Wenn, wie gesagt, die Welt, wenn Menschen zu Jesus Christus gefunden haben. Und diese Erlösungsordnung eben, die hat sich in Jesus Christus auf Golgatha manifestiert halt. Und auch diese Ordnung, da gibt es nichts daneben, was möglich ist. Es gibt nur diesen einen Weg zum Heil. Es gibt nur diesen einen Weg über diese vergängliche Welt mit ihren Ordnungen hinaus, die liegt in Jesus Christus halt. Und das möchte ich sagen halt, diese Ordnungen, so sagt es der Psalm 119, Vers 39, so habe ich es drunter geschrieben, diese Ordnungen sind gut. Die Schöpfungsordnungen sind gut, die Gesetzesordnungen sind gut und natürlich über allem steht die Erlösungsordnung. Aber es ist natürlich manchmal so, dass wir, wenn wir Menschen damit konfrontiert sind, weil unsere persönliche Lebenssituation nicht ganz so passt, Probleme damit haben halt. Aber das dürfen wir wissen. Das dürfen wir einfach annehmen, erstmal aus der Schrift, aber das darf ich Ihnen auch sagen als Seelsorger, der dann Menschen begleitet, die sich häufig wehren gegen die Ordnungen Gottes und dann den Schiffbruch erleiden oder aber den anderen Weg gehen, sich auch, wenn es schwerfällt, unter die Ordnungen Gottes zu stellen und dann erleben Menschen, wie man gesegnet wird. Und das ist gerade bei der Ehe etwas ganz, 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 ganz Prägnantes, dass man das sehr schnell ablesen kann, ob man unter den Gesetzesordnungen und der Schöpfungsordnung Gottes bleibt und sich da wirklich die Ehe drunter vorstellt und auch führt, oder ob man sagt, ich ignoriere das. Aus meiner Erfahrung geht es nirgends so schnell schief, wenn man die Ordnungen Gottes ignoriert, wie eben in der Ehe. Von daher ist es wichtig, sich mit diesen Ordnungen zu beschäftigen, die ewig sind, und die Ordnungen, die gut sind. Das als Einstieg von den ewigen Ordnungen Gottes, von den Schöpfungsordnungen, Gesetzesordnungen und von der Erlösungsordnung. Ich möchte mit uns beten. Ja, lieber Herr Heiland, danke, dass du uns Ordnungen geschenkt hast, dass du kein Gott der Unordnung bist, sondern ein Gott, der klar Dinge strukturiert geschaffen hat auf ein Ziel, auf einen Endzweck hin, Herr. Danke, dass wir da immer wieder Dinge erkennen dürfen, dass du uns Offenbarung schenkst, Herr. Und wenn wir jetzt über die Ehe sprechen, Herr, so wollen wir einfach hören auf das, was dein Wort, deine Ordnung in der Bibel sagt über dieses Zusammenleben, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass das, was du uns sagst als unser Schöpfer, dass wir als Geschöpfe das befolgen, Herr. Ich möchte dich bitten, jetzt um dein weiteres Mitgehen, dass du uns segnest, dem Hören auf dein Wort, Herr. Amen. So, unser Organist ist etwas behindert, trotzdem greift er beherzt in die Tasten halt. Wir können aber nur Lieder singen in C-Dur. Deshalb singen wir heute 247, Nun jauchzt dem Herrn alle Welt. 247, da wollen wir die ersten vier Liedstrophen singen. Nun jauchzt dem Herrn alle Welt. Ich möchte jetzt etwas sagen zu Ehe, Ehebruch und Ehescheidung. vorehelichen Geschlechtsverkehr und auch Homosexualität. Das habe ich alles so mit hineingenommen. Das waren alles so Dinge, die auch im weiteren Umfeld standen. Ich habe das alles unter dieses Thema Ehe subsumiert. Ich werde und kann nicht alles heute dazu sagen, aber werde einige Dinge aufführen halt. Und wie gesagt, es soll um Ehe nach biblischem Verständnis gehen. Das ist mir jetzt ganz wichtig, das zu Beginn zu sagen, dass wenn ich jetzt auch hier die Lanze für die Ehebrecher und da ganz viele Dinge sagen werde, auch kritische Dinge sage, dann ist das nichts gegen Geschiedene, nichts gegen Alleinlebende, sondern ich sage nur das, was Gott in seinem Wort sagt. Bitte, es fühle sich niemand von mir persönlich irgendwie angegriffen oder angesprochen, sondern das ist heute wirklich nur die Lehre, so wie die Bibel es bringt, oder der Versuch, mein Versuch ist so darzustellen. Die Ehe nach biblischem Verständnis. Nach der biblischen Offenbarung ist die Ehe der von Gott gestiftete Stand, in dem Mann und Frau miteinander zusammenleben sollen. Das heißt also, er hat sie zueinander geführt, Mann und Frau, er hat sie zusammengestellt. Er hat sie auch als Mann und Frau geschaffen. Das ist ganz wichtig. Die Bibel legt ganz viel Wert zu Beginn drauf, zu sagen, jawohl, und er schuf sie als Mann und er schuf sie als Frau. Ich habe Ihnen den Text abgedruckt, 1. Mose 1, 26 bis 28. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich ist, die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes, über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, füllet die Erde und machet sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh, über alles Getier, das auf Erden kriecht. Das ist so banal, dass man eigentlich sagen würde, ja, können wir direkt weitermachen, Pastor Latzel. Das ist so banal, dass morgen bei uns im Bundestag darüber entschieden wird, wir haben keine zwei Geschlechter, wir kriegen jetzt noch ein neutrales Geschlecht. So. Das ist ganz klar zu sagen, es gibt nicht nur eine Schöpfung als Mann und Frau, sondern es gibt etwas darüber. Und es soll nicht nur ein drittes Geschlecht geben, es soll dann irgendwelche anderen Dinge noch geben. Also es ist ein Irrsinn, was da alles gedacht wird. Und ich weiß, wenn jetzt die Einwände kommen, ja, es gibt im medizinischen Bereich Grenzfälle, wo man tatsächlich bei Neugeborenen nicht direkt feststellen kann, ist es ein Mann oder eine Frau, ist es männlich, ist es weiblich halt. Aber das stellt sich im Laufe der Entwicklung raus oder wird durch eine Entscheidung beschieden. Aber es ist so, da kann der Mensch nichts dran verändern. Es gibt nur zwei Geschlechter. Alles andere ist nicht biblisch, das ist ganz klar. Und das, was uns da präsentiert wird, was uns jetzt demnächst als Gesetz entgegentritt und was ja immer mehr manifestiert wird an diesen Dingen, mit all dieser Geschlechterdifferenziertheit, es sind ja aber leider nicht nur drei Geschlechter, je nachdem, was man nimmt. Es gibt fünf, es gibt sieben, manchmal bis über 20 unterschiedliche Geschlechter, wie sich die alle nennen, halt zu sagen, das stimmt alles nicht. Die Bibel sagt ganz klar halt nicht, es gibt zwei Geschlechter, Mann und Frau. Und diese beiden Menschen hat Gott auch zusammengestellt, eben in ihrer Unterschiedlichkeit, zu sagen, sie sollen füreinander da sein. Es wird klar in der Bibel gesagt, als erstes ist der Mann geschaffen worden und die Frau als Gehilfin. Da ist jetzt erstmal keine Wertung drunter, dass man direkt sagt, wir wollen hier nicht irgendwie so ein biblisches Machotum vertreten, der Mann ist mehr wert als die Frau, das nicht, sondern es ist zuerst geschaffen worden, die Frau als Unterstützung. Und es gibt klare Aufgabenzuteilungen halt, wer etwas zu machen hat. Die sind auch schon biologisch klar, da können Sie mit jedem Biologen, mit jedem Arzt sprechen. Das weiß aber auch jeder, der eine Grundschule besucht hat, halt Mann und Frau sind unterschiedlich. Und wenn heute versucht wird, das ist auch Teil der Erziehung, mit diesen ganzen gendergeleiteten Ideologien, diese Dinge aufzuheben. Neffe von mir, der ist gezwungen worden, im Kindergarten halt mit einem Kleid zu kommen. Die Mädchen mussten sich ein Schnurrbart anmalen halt. Also es ist in Berlin passiert halt nicht, um eben diese Geschlechterdinge aufzulösen. Krank. Also total krank. Man versucht es aufzulösen, aber das ist es nicht halt. Es gibt nur diese beiden Geschlechter. Und diese beiden Geschlechter haben Aufgaben halt. Und das ist gut so. Und das weiß auch jeder. Es gibt Dinge, die können Männer besser. Auch das ist biologisch, auch soziologisch erwiesen halt, nicht, dass allein der Testosterongehalt der Männer aggressiver macht und unternehmungslustiger, Frauen, die andere Stärken haben halt, das heißt nicht, dass Frauen nicht auch andere Dinge können oder Männer halt, aber es gibt Stärken, die Männer und Frauen haben und im Verbund miteinander, wenn sie ihre Gaben bündeln, eins werden, wie die Bibel sagt halt, dann ist es das Starke. Es gibt eine klare Zuordnung in der Bibel, in der Ehe miteinander. Auch das wird dann immer wieder von Frauen so protestierend aufgenommen, wenn es dann heißt, der Mann ist das Haupt der Frau, so wie Christus der Haupt der Gemeinde ist. Und wenn man das so singulär darstellt, da sagt man, Punkt, da haben wir Männer ja nur gewonnen. Man vergisst häufig, also diese Dinge stehen im Epheserbrief in den Haustafeln, da steht dann drunter, das ist das, was der Mann ist, ist der Haupt, also hat die Entscheidung zu treffen. Aber dann kommt es, er hat die Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde zu lieben hat. Wenn man das auch nur mal Ansatz verstanden hat, was der Heiland für die Gemeinde getan hat, dass der Heiland sein Leben gegeben hat in der aufopferungsvollen Agape, in der Liebe, wenn das einem Mann gelingt, dass jede Frau bereit zu sagen, ja, da will ich gerne diejenige sein, die den Mann Haupt sein lässt. Halt. Also auch da klare Zuordnung. Ich gehe da jetzt nicht so intensiv drauf ein, halt, aber da gibt es ganz klare Dinge, wie auch das Miteinander, auch in der Unterschiedlichkeit da ist. Auch das zu sehen, denke ich, ist ganz, ganz wichtig, da auch dran zu bleiben, das letztlich auch zu leben mit all dem Segen, der darin dann liegt, wenn wir sagen, jetzt wir unterstellen uns dem halt, zu sagen, dass ich meine Frau lieben muss, wie Christus die Gemeinde zu lieben hat, aber meine Frau auch das annimmt, dass ich das Haupt in der Ehe bin. Es gibt in der Bibel keine einzige Stelle, wo uns ein Eheschließungsritual überliefert ist. Dass wir sagen könnten, hier ist jetzt tatsächlich berichtet, wie hat das stattgefunden? Wie hat beispielsweise ein Priester im Alten Bund dann irgendwelche Ehen konstituiert? Oder ist es überhaupt der Priester tatsächlich gewesen? Oder ist das von Anbeginn auch ein weltlicher Akt gewesen, der von irgendeinem Ältesten oder einem Fürsten letztlich geschlossen worden ist? Wir wissen es nicht. Was wir ablesen können aus der Bibel ist, dass es eben bei der Ehe zwei Dinge gibt halt. Einmal die Heimholung, also das heißt, dass eben die Frau zum Mann gebracht wird. Das muss jetzt nicht notwendigerweise das heißen, aber dass tatsächlich die Frau wirklich, die in den patriarchalen Verhältnissen ihrem Vater unterstellt war, jetzt tatsächlich zu ihrem Mann kommt. Und dass es ein öffentliches Fest gegeben hat. Es hat auch eine Ankündigung gegeben, eine Verlobung, das heißt ein öffentliches Kundtun vorher, das heißt die Dinge sind nicht im Verborgenen gestehen, sondern es ist öffentlich gewesen, diese Verlobung, ein rechtsverbindliches Eheversprechen, auch diese Dinge gibt es zum Teil heute nicht mehr, aber es war klar, dass es irgendeinen Ritus gab, nochmal, wir wissen nicht genau, wie der religiös oder soziologisch abgelaufen ist, aber dann war klar für alle Umstehenden, diese beiden sind verheiratet. So finden wir auch heute unterschiedliche Riten, wie Menschen heiraten, in unterschiedlichen Kulturen. Ich spreche jetzt einfach mal von der Schöpfungsordnung, nicht von dem, was in der Kirche ist. Auch da ist es so, wir haben ganz unterschiedliche Riten in der orthodoxen Kirche, in der katholischen Kirche. Selbst beim Protestanten ist das was Unterschiedliches. Heiraten sind eine Brüdergemeinde, sieht das anders aus, als wenn sie bei den Lutheranern heiraten. Halt gibt es ganz unterschiedliche Riten. Heiraten sie irgendwie bei einer charismatischen Gemeinde in Südamerika, läuft das eben anders ab, als das, wenn das, was weiß ich, bei den Lutheranern in Schweden ist. Halt, ne? Da gibt es unterschiedliche Riten. Wichtig ist, und das ist das protestantische Verständnis, nicht die Kirche, nicht der Pastor begründet die Ehe. Das ist also so, dass wir sagen, die Ehe ist kein Sakrament, das ist anders im Katholizismus. Der Katholizismus sagt ganz klar, wir haben nicht nur Taufe und Abendmahl, also nach protestantischer Lehre ist es ja so, dass wir nur zwei Sakramente haben, eben Taufe und Abendmahl, weil das die beiden Dinge sind, die Jesus eingesetzt hat, die er mit einem Zeichen versehen hat und wo er gesagt hat, das müsst ihr wiederholen. Die Ehe gab es schon vor Jesus Christus halt. Auch die Priesterweihe gab es vor Jesus Christus, auch ein Sakrament. Auch die Krankensalbung, all diese Dinge gab es schon vorher, die in der katholischen Kirche als Sakrament verstanden werden. Und nach katholischer Lehrmeinung ist es auch so, dann ist eine Ehe vollzogen, wenn die Kirche den Segen erteilt hat. Sie wissen, dass bis 1870 hinein in Deutschland es so war, dass nur die Kirchen die Ehen geschlossen haben. Da hat der Staat nichts gemacht. Dann gab es den Kulturkampf, Bismarck hat versucht, die Kirchen zu entmachten. Und neben der Schulaufsicht, die der Kirche geraubt wurde, halt, hat man auch gesagt, ja, ab sofort macht das der Staat. Und seitdem haben wir dieses Prozedere, dass man zuerst standesamtlich verheiratet sein muss und dann kirchlich. Die Katholiken haben sich lange dagegen gesträubt. Halt. Auch heute, wenn sie in einem katholischen Ritus teilnehmen, also bei einer Trauung, ist es so, halt, dass der Priester dann sagt in der Liturgie, und jetzt erkläre ich sie zu Mann und Frau. Das würde niemals ein protestantischer Geistlicher sagen. Da sagen wir, die Ehe ist konstitutiv durch dieses öffentliche Versprechen, das getan worden ist am Standesamt. Ich erlebe das immer wieder, Leute kommen zu mir und sagen, Pastor Latzel, bin jetzt seit 10 Jahren Christ, meine Frau habe ich vor 30 Jahren kennengelernt, ganz furchtbare Furie, die will ich jetzt loswerden, die ist ungläubig, ich habe die auch geheiratet, wir haben auch nicht kirchlich geheiratet, gilt ja nicht, jetzt kann ich mich ja neuen Dingen zuwenden. Dann muss man den Leuten erklären, du bist verheiratet, das hilft jetzt nichts, du bist an diese Frau gebunden halt. Das ist ganz klar, weil das Fehlen der kirchlichen Heirat sagt nicht, dass die Ehe nicht besteht, sondern es ist ein öffentlicher Akt, der, wenn wir eine Trauung machen, es so sagen, dass wir tatsächlich dann zu diesem Akt den Segen darauf legen, den die Menschen geben. Das ist schon etwas Wichtiges, eine kirchliche Trauung ist etwas Wichtiges, aber kein Sakrament. Das ist etwas ganz Entscheidendes halt. Die Ehe ist nach biblischem Verständnis hin auf Lebenszeit angelegt. Jetzt werden Sie auch alle sagen, ja, wann kommen denn jetzt eigentlich mal neue Informationen? Das sind alles Dinge alter Hut, da muss man nicht drüber sprechen. Vielleicht in der Welt. Was glauben Sie, was in der Kirche los ist? Reihenweise Bischöfe, die wir haben, die geschieden sind. Und diese Kaspern, die kommen natürlich auch auf die Idee und sagen, wir müssen jetzt Rituale machen, wo wir sagen, wir scheiden auch Leute. Jesus sagt in der Bibel, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wir müssen jetzt aber auch noch Rituale erfinden, wie man Leute, das sind Ideen, die wirklich da sind, die werden diskutiert. Bisher waren die wirklich so schlau und gesagt, das haben wir nicht gemacht. Das haben wir nicht in agendarische Form gepresst. Auch Frau Käßmann, das sind alles so Experten halt. Ich sage, weil ich biografisch selber davon betroffen bin, muss ich mir jetzt auch noch gleichzeitig irgendwie eine Liturgie häkeln, wie ich das irgendwie in den Gottesdienst reinpresse, wie ich auch wieder geschieden werde, damit ja auf diesem auch dann noch der Segen Gottes liegt für die Entscheidung, die ich gemacht habe. Katastrophe halt. Nicht, geht nicht. Ehe ist auf Lebenszeit angelegt. Ganz, ganz klar. Es gibt Scheidung, komme ich gleich auch noch zu, aber das ist normal der Ausnahmefall und da gibt es auch ganz bestimmte Regeln für die Scheidung nach der Bibel für. Aber das wird heute alles über Bord geworfen. Heute wird fröhlich gerade in der Kirche alles zusammengewürfelt, alles wird gut geheißen, auf alles wird der Segen gelegt. Vollkommen egal, wir denken gar nicht mehr drüber nach, wir orientieren uns nur an die Menschen, an den Menschen. Und was die gut und richtig finden, das machen wir auch. Oder was wir selber dann gut und richtig finden halt nicht. Und wenn meine Tochter oder mein Sohn irgendeine Idee hat, nicht, dann machen wir das auch noch. Ich warte auf den Tag, wenn der Erste seinen Schäferhund heiratet. Entschuldigen Sie, wenn ich das so deutlich sage. Das ist das Einzige, was mir noch nicht kenntlich geworden ist. Alles andere haben wir schon erlebt. Und die Mehrehe, da ist man auch noch dabei, das sagt man auch so. Da sträuben wir uns auch noch vor. Wobei, da sage ich auch, wo ist denn da der Unterschied, ob ich sage, naja, ich möchte jetzt mit einem Mann zusammenleben. Das ist wieder biblisch, das segnet die Ehe, die Bibel. Die Mehrehe, die könnte ich ja noch biblisch ein Stück weit dann legitimieren, denn auch das sage ich, die ist nirgendwo in der Bibel aufgehoben. Nochmal, wir schließen keine Mehrehen, das ist eine ganz klare Sache, aber so wie Abraham mehrere Frauen hatte, so wie Jakob mehrere Frauen hatte halt, ist das etwas, was, oder auch bei David halt, nicht im Neuen Testament aufgehoben. Es gibt einen Bischofsspiegel, wo gesagt wird, der Bischof, der Leiter einer Gemeinde, der muss nur eine Frau haben. Aber da ist der Hintergrund natürlich auch, also da gibt es Menschen, die haben mehrere Frauen. Ich gehe davon aus, dass ganz klar das, was für den Pastor, weil wir Priestertum aller Gläubigen haben, also für den Bischof gilt, muss auch für alle Gläubigen gelten. Deshalb ist die Mehrehe aufgelöst. Aber wir lesen es nirgendwo in der Bibel. Das ist ganz, ganz wichtig halt. Da bitte, wenn einer meint, das würde nicht stimmen, dann schicken Sie mir die Bibelstelle, habe ich das überlesen, aber Sie werden es in der Bibel nicht finden halt. Aber das ist das Einzige, wie gesagt, was die Mehrehe, die wird auch abgelehnt. Das sagen. Aber ansonsten ist vermeintlich alles möglich, was man an Konstellationen finden kann. 3, 4, 5 Mal verheiratet, Mann und Mann, Frau und Frau, alles heute gang und gäbe, dass das gesegnet wird. Wir auch genötigt werden, das ist ja das Schlimme, das mittlerweile auch dann in die Bücher, in die Traubücher, nicht in unsere Kirchbücher einzutragen. Nicht? Also dürfen Sie eins glauben, hier passiert A, so eine Sache nicht und solange ich lebe, wird auch in unsere Sache sowas niemals eingetragen, ist eine ganz klare Sache, das passiert nicht halt. Aber da wichtig, wie gesagt, das sind Dinge, wichtig ist auf Lebenszeit hin angelegt und sie darf auch nicht zerstört werden. Scheidung ist absolut, da kommen wir gleich nur im Ausnahmefall erlaubt. Wichtig, die Ehe ist der Stand, in dem Gott von der Schöpfung her Mann und Frau zusammengestellt hat. Allerdings erfährt die Ehelosigkeit in der Bibel eine absolut hohe Wertschätzung. 1. Korinther 7 halt, etwas ganz, ganz Wichtiges. Wer das für sich erkannt hat und das fassen durfte, zu sagen, ich bin aus welchen Gründen auch immer biologisch, soziologisch, von meinem Habitus her nicht geschaffen halt. Ich darf und muss ehelos bleiben halt, ist eine ganz, ganz hohe Wertschätzung. Diese Menschen, die eben ohne Partner leben sollen oder müssen halt, die Bibel ihnen entgegenbringt. Ein dritter Punkt, Ehebruch. Ehebruch und Ehescheidung nach biblischem Verständnis. Vielleicht einfach mal zur Einordnung, über welche Dimensionen wir derzeit auch sprechen. Ich nenne Ihnen einfach mal so Zahlen. Einfach mal Eheschließung. 1960 hatten wir Eheschließungen in Deutschland etwa 700.000 Eheschließungen. 1980, also 20 Jahre später, waren es noch 500.000 Eheschließungen. Und im Jahr 2000 waren es noch 420.000 und wir haben im Jahr 2016, letzte Zahl, die ich gekriegt habe, 410.000. Das hat sich jetzt etwa so eingespiegelt, etwa so 400.000 kann man sagen, rund Eheschließungen, die wir pro Jahr haben, hat sich gegenüber 1960 so nicht ganz halbiert, aber etwa so. Ehescheidung sieht es ganz anders aus. Im Jahre 1960 bei 700.000 Eheschließungen hatten wir 70.000 Scheidungen in Deutschland. Im Jahr 1980 hatten wir bei 500.000 Eheschließungen 140.000 Scheidungen Und heute sind wir 2016 bei 160.000 Ehescheidungen. Das heißt, ja, so etwa so 46% von Ehen werden auch wieder geschieden. Also unglaublich hohe Zahl des Scheiterns. Und das ist natürlich auch etwas, was dann sich niederschlägt in Gemeinde. Auch das ist etwas, was jetzt nicht nur ein statistischer Wert ist, sondern zu sagen, damit haben wir es auch in Gemeinde zu tun. Immer und immer wieder, Ehescheidung ist ein Thema. Ich möchte hier klar sagen, es ist ein Unterschied. Die Dinge, die ich jetzt hier sage, nicht also die Lehre, ist das eine, ganz klar. Das Gehen mit einem Menschen in der Seelsorge noch einmal etwas anderes. Also wenn Sie betroffen sind oder zu tun haben mit jemandem, dessen Ehe gescheitert ist, bitte dann sagen Sie nicht, ich habe jetzt alle Lösungen, weil ich habe mal vom Pastor Latzl einen Vortrag gehalten und den knalle ich dir so jetzt zu. Das ist alles richtig, was ich Ihnen jetzt von der Bibel her sage. Aber man kann auch mit der Wahrheit des Wortes Gottes Menschen in ihrer Situation erschlagen. Es bleibt alles wahr, was es ist. Ich sage das einfach auch jetzt für Menschen, die das vielleicht hören, die im Scheitern einer Ehe sind, den Dingen einfach zu sagen, ich sage, was die Bibel sagt. Seelsorge sagt dann letztlich nichts anderes, aber hat auch das Mitgehen und das Mittragen zu tun. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil das habe ich leider auch erlebt, wie Menschen einfach dann auch mit der Wahrheit der Bibel Menschen wirklich auch bügeln konnten. Ich sage jetzt mal ein anderes Beispiel, nur dass Sie das einfach mal sehen. Natürlich ist es wahr, dass Menschen, die Jesus nicht haben, verloren sind für Zeit und Ewigkeit. Wenn ich als Pastor jetzt, der ich das immer wieder auch sage, wenn Sie meine Predigten hier sonntags hören, wissen Sie das. Wenn ich eine Beerdigung habe und der Mann, der gestorben ist, vermutlich aus meiner Einschätzung nicht wiedergeboren ist, die Frau großes Leid darum trägt, bringt das nichts in der Trauerfeier zu sagen, und ihr Mann ist jetzt im Totenreich und dann wird er auferweckt werden, wenn Jesus wiederkommt, und dann geht er in die Hölle. Das ist die Wahrheit dafür. Und wenn die Frau mich fragen würde, müsst ihr das auch beibringen. Aber das ist nicht der Ort, diese Wahrheit so brutal rüberzubringen. Verstehen Sie? Das ist eine biblische Wahrheit, gar keine Frage. Aber es gibt Situationen, wo das nicht dran ist, wo andere Sachen dran ist. Wir sagen nicht die Unwahrheit. Wir können dann auch nicht sagen, ja, tritra trullala, der ist jetzt in der Ewigkeit in so einem Beispiel. Aber es gibt manchmal Dinge, wo man nicht alles Wahre sagen muss. Wir sagen immer die Wahrheit, aber nicht alles Wahre müssen wir aussprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch bei diesem Thema so. Ich sage das, weil ich das auch kenne, dass dann gesagt wird, ja, Herr Latzl, und ich habe ihr dann diese Predigt gegeben. Ich sage, das war alles richtig, was in der Predigt gesagt hat, kein Thema, aber für diesen Moment war das unter Umständen das Falsche in der seelsorgerlichen Begegnung. Das einfach mal so eingeschoben, so, bevor ich die Dinge jetzt einfach vertiefe. Wichtig, die Bibel sagt klar und deutlich, du sollst nicht Ehe brechen. 7. Gebot, damit ist erstmal alles gesagt. Für zwischenmenschliches Zusammenleben sagt unser lebendiger Gott, die erste Tafel ist ja Beziehung Mensch zu Gott, auf der zweiten Tafel geht es um die Regelung, wie Menschen zusammenleben sollen. Da gibt es ganz wenige Grundregeln halt, nicht? Da wird gesagt, du sollst nicht töten, also unrechtmäßig morden steht da sogar, du sollst nicht stehlen, du sollst eben nicht Ehe brechen, sollst Vater, Mutter ehren, du sollst nicht, das gehört mir dazu ganz kurz, die zweite Tafel ist ja wesentlich kürzer abgefasst als die erste Tafel der 10 Geboten halt. Ganz kurz, und das gehört mit dazu, das gehört für gelingendes zwischenmenschliches Leben dazu, du sollst nicht Ehe brechen. Ganz wichtig, das ist etwas gegeben als Gesetzesordnung von Gott. Und ich sage mal einen ganz knallharten Satz angesichts auch dieser Zahlen, wenn ich gesagt habe, im Jahr 2016 400.000 Eheschließungen, 160.000 Scheidungen. Aus meiner Erfahrung ist die beschissenste Ehe, entschuldigen Sie dieses Wort, besser als die beste Scheidung. Mal mindestens dann, wenn die Kinder dabei sind. Und ich kenne all diesen Dreck, wenn die Leute mir erzählen, ja, aber das ist ja dann auch das Beste für die Kinder. Und das ist doch auch so. Und meistens ist derjenige, der so rumschwallert, derjenige, der schon den neuen Partner hat und sein ganzes Unrecht legitimieren soll. Und ich habe das neulich noch gesagt. Ich bin ein knallharter Mensch. Mir fehlt es häufig an Emotionen. 10 Jahre Notfallseelsorge, mir hat so gut wie nie was ausgemacht, obwohl ich schlimmste Dinge gesehen habe. Ich habe die Glieder abgerissen gesehen, auch Massenanfall von Toten, weiß der Kuckuck alles was, Beerdigung gemacht, alles. Wo ich wirklich steife Knie kriege, wo es mir wirklich wackelt, das ist bei dem Punkt, wenn ich mit Kindern spreche, wo die Eltern sich scheiden lassen und die kommen und sagen, Pastor, kann ich mal mit Ihnen sprechen? Ich habe da oben mit einem Kind gesessen, 8 Jahre alt, und sagt, die wollen sich scheiden, können Sie mit mir beten? Wir wollen bitten, dass sie zusammenbleiben. Und dann weint das kleine Kind, da kriege ich Dinge ins Herz, das ist grausam, das ist, was man diesen Kinderseelen antut. Das ist ein Grauen, nur weil man sich selber verwirklicht und nicht den Arsch in der Hose hat, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt deutlich werde, aber dann merken Sie, wie mich das bewegt, zu sagen, ich hau mal die Hacken beieinander, ja, ich muss jetzt hier mal den untersten Weg gehen, ich muss jetzt hier mal leiden, ich kann mich hier nicht verwirklichen und damit will ich nicht einen Ehepartner oder sonst was schönreden oder die Ehe in den Himmel heben. Aber das ist auch Leidensgemeinschaft und das ist etwas ganz Wichtiges, auch mal den Platz auszuhalten, zu sagen, nicht zu sagen, ja, ich laufe jetzt weg und mache sonst was halt, sondern da zu bleiben. Das heißt, ganz wichtig, Ehescheidung soll nicht sein, das muss man Leuten immer wieder klar sagen, gerade angesichts dieser Zahlen, gerade auch dessen, was wir bei uns in der Gemeinde auch erleben zum Teil, dass dann gesagt wird, ja, ist nicht mehr, und häufig dann, ja, ich habe ja den oder die Neue kennengelernt. Und dann, wenn diese Aussage kommt, ja, es ist doch Liebe und die Liebe kommt doch von Gott. Gott ist doch die Liebe, nicht? Und den Leuten erklärst, Gott ist die Agape, das, was du hast, ist der Eros halt, der kommt vom Widersacher, den du da hast mit der fremden Frau halt, nicht? Das sind so furchtbare Dinge, die passieren, dass man das gar nicht klar genug sagen kann. Du sollst nicht Ehe brechen, Scheidung soll nach Gottes Willen nicht sein. Jedes Mal, wenn ich die Leute traue, wenn die Hände zusammengelegt werden, sage ich, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Punkt. Jetzt ist es so, dass wir nicht damit stehen bleiben können, dass wir da irgendwelche Leute zwangsverhaften in der Ehe und sagen, okay, das allein nur, wenn du dann ein Aktu brichst, sondern die Bibel geht ja noch weiter. Der Ehebruch ist ein weites Thema. Ehebruch bezieht sich nicht nur darauf, wenn ich die Scheidung eingereicht habe, sondern Ehebruch beginnt auch schon da, und das müssen wir uns immer wieder sagen, wenn wir als Mann die fremde Frau begehren, als Frau den fremden Mann begehren. Bergpredigt, Matthäus 5, Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen in seinem Herzen. Wenn ich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es weg von dir. Es ist besser für dich, dass es eins deiner Glieder verderbe und du nicht in dem ganzen Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn ich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der solle den Scheidebrief geben. Ich sage euch aber, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht, und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Hier auch nochmal ganz klar und deutlich, tut alles, was Ehebruch bringt, das müsst ihr verhindern. Mit dieser drastischen Aussage Jesu, ja, reiß dein Auge raus. Bitte, nehmt das in dem Falle nicht wörtlich, weil dann würden wir fast alle erblindet sein, nicht? Die jungen Männer, die wären nach 2 Tagen, müssten die sonst wo rumlaufen. Was aber hier ausgesagt ist, ist, wenn ihr das merkt, wenn ihr verheiratet seid und es reizt euch irgendetwas zum Ehebruch, sofort radikal dagegen angehen. Und ich kann das jedem nur sagen halt, weil die Geschichten kenne ich alle auch zuhauf. Das geht immer ganz klein los. Der Widersacher lockt immer wieder. Und man glaubt immer, man hat alles noch unter Kontrolle. So ein Flirt an der Seite, das geht ja und das gefällt einem so gut. Und hier die Nähe nochmal gesucht und da so ein bisschen geschäkert. Nicht. Und auf einmal, baff, ist alles vorbei. Und dann kontrolliert man nichts mehr. Dann brennt die ganze Hütte halt. Deshalb immer sofort, sobald das irgendwie auftauchen sollte, wenn nur der Gedanke auftaucht, radikale Gegenmaßnahmen sehen. Aber, und das jetzt zum Thema Ehescheidung. Wenn die Scheidung da ist, gibt es eine Ausnahme, also eine Scheidung ist in einem Fall erlaubt, und zwar, wenn Porneia vorliegt. Ehescheidung, so sagt es die Bibel, ist erlaubt bei Unzucht. Porneia ist das griechische Wort dazu. Und Ehescheidung ist erlaubt, wenn dieser Fall vorliegt. Und zwar Unzucht heißt sexuelle Unzucht. Sprich, meine Ehefrau hat mich betrogen halt und ist mit einem anderen Mann zusammen. Dann darf ich die Ehe scheiden. Allerdings muss ich dann ehelos bleiben. Das sagt die Bibel ganz klar. Es bezieht sich nicht nur auf die sexuellen Unzucht. Es geht auch bei Porneia um okkulten Unzucht. Also ganz klar, wenn meine Frau jetzt auf einmal anfangen würde, würde ich sagen, pass auf, Christentum ist für mich nichts mehr, ich bin jetzt zum Islam konvertiert, ab morgen gehe ich in die Moschee, dann ist das genau dasselbe, als wenn sie mich mit einem anderen Mann betrügen würde. Auch dann hätte ich das Recht, sie zu verlassen. Oder, und das ist das andere auch bei Porneia, nur mal zu zeigen, was die Größenordnung ist, auch zu sagen, auch da gibt Jesus auch einen Schutzraum, also wenn Dinge unerträglich sind, es gibt auch die Gewalt. Also wenn ich einen Ehemann habe, der mich 3-mal die Woche die Wände hoch und hoch runter prügelt, dann ist auch das etwas, dann ist das auch Porneia, das ist Unzucht. Auch da besteht dann das Recht, entsprechend die Ehe aufzulösen, sich von dem Mann zu trennen oder von der Frau halt, aber dann eben auch allein zu bleiben, weil man ja an die Frau, an den Mann letztlich gebunden sind halt. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber das ist der absolute Grenzfall. Und das ist das Problem, was wir heute haben. Dieser Grenzfall, der Porneia, wird zum Normalfall erhoben. Und ist häufig nicht mehr nur so, dass man sagt, ich gehe von der Frau, weil ich die betrogen habe, sondern ich gehe von der weg, weil ich jemand anderen haben will, weil ich betrügen möchte. Das ist etwas halt. Und da ist auch die Bibel ganz klar. Die Bibel verurteilt den Ehebruch, also das, was dazu führt, diese Porneia, auf das Allerschärfste. In 3. Mose 20 wird klar gesagt, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau des Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin. Punkt. Das heißt, ein todeswürdiges Vergehen. Jetzt auch hier wieder so, ganz klar, die Bibel lehrt uns, dass wir nach dem Tod Jesu, der ja für die Verbrechen der Menschen gestorben ist, das Todesurteil selber nicht mehr vollstrecken sollen. Also bitte nicht hingehen, so nach dem Motto jetzt denken, ich müsste einen Ehebrecher umbringen. Das nicht. Das macht Jesus ja auch deutlich in Johannes 8, als sie die Ehebrecherin zu ihm bringen und sagen, ja Jesus, guck mal, wir haben sie gerade auf frischer Tat ertappt. Was ist denn jetzt los? Wir wollen jetzt mal hören. Im Gesetz steht doch. Und da hieß eigentlich Steine drauf. Übrigens auch da, was ich eben zur Seelsorge gesagt habe, großes seelsorgerliches Moment unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Die kommen, bringen die Frau, in der Bibel steht tatsächlich, 3. Mose 20, wer beim Ehebruch ertappt ist, umbringen. Was sagt Jesus? Jesus sagt nichts. Jesus malt im Sand, so steht es da in Johannes 8, malt im Sand. Und die stehen alle davor. Das zur Seelsorge Jesu. Also nicht, wenn wir denken, so nach dem Motto, da kommt einer mit einem Problem, wir haben jetzt alle richtigen Antworten, wir können in der Bibel. Manchmal ist es auch gut, in der Seelsorge die Klappe zu halten. Einfach mal zu schweigen, beten zu tragen. Als sie dann insistieren, sagt auch nichts zu dem Problem, sondern sagt denen halt nicht, wer von euch ist ohne Sünde, der kann ja den ersten Stein werfen. Und dann gehen sie. Der Frau sagt allerdings auch halt nicht, sündige hinfahrt nicht mehr. Das, was ich getan habe, ist etwas Todeswürdiges. Wer Ehebruch begeht, begeht etwas Todeswürdiges, weil er der Sünde, und die Sünde soll, ist ja der Tod, etwas Todeswürdiges bringt. Deshalb steht der Ehebruch in der Bibel unter der Todesstrafe, ohne dass wir diese Todesstrafe vollstrecken. Aber es warnt uns davor, es ist etwas ganz Zerstörerisches. Es macht menschliches Leben kaputt, es zerstört die Dinge. Und das wissen Sie alle, wenn Sie das entweder selber vielleicht miterlebt haben, am eigenen Leibe, in der Familie, in der Freundschaft, wenn dann einer heulend vor der Tür steht und sagt, meine Frau hat mich verlassen, mein Mann hat einen anderen. Das sind ganz furchtbare Dinge. Das zerstört das Leben. Und das ist nicht der Wille des lebendigen Gottes, das ist der Wille des Widersachers. Der will Leben zerstören. Gott will Leben erhalten. Er will es weiterführen. Wichtig auch dazu, das ist auch sehr interessant zum Thema Ehescheidung, auch wenn ich jetzt klar gesagt habe, da ist die Todesstrafe drauf, das wird abgelehnt. Wir müssen auch in der Bibel lesen, wie Gott trotzdem Menschen noch eine Chance gibt. Also, ich habe das immer wieder betont, David und Bathsheba halt, nicht der furchtbarste Ehebruch, der geschildert wird in aller Ausführlichkeit. Dann finden die zusammen und Gott segnet die Ehe so, dass das erste Kind zwar stirbt, aber das zweite Kind wird Salomo und das ist die Linie, die weitergeführt hat, der weiseste Mensch, der je gelebt wird. Hätte ich anders gemacht. Aber so ist Gott der Barmherzige. Das stehen wir nicht drin. Oder auch im Stammbaum Jesu, wenn wir lesen von der Tamar, auch das so eine unerquickliche Geschichte, die sich da als Prostituierte verkleidet und mit ihrem Schwiegervater Sex hat, auch ganz unappetitlich. Rahab, die Hure von Jericho, auch eine Ehebrecherin par excellence, alle im Stammbaum Jesu drin halt nicht. Also auch dort ist es so, dass eben das mit dazugehört und Jesus, dass Gott sich auch letztlich dazu stellt halt. Aber die Verurteilung dennoch des Ehebruches ist ein absoluter. Das heißt nicht, dass nicht dafür Vergebung entsteht. Das ist das, was die Geschichten sagen halt. Aber Ehebruch soll nach Gottes Willen nicht sein. Scheidung soll nach Gottes Willen nicht sein. Da steht über allem. Alles andere sind im Prinzip Ausnahmen, die aber leider heute zur Regel gemacht werden. Ein viertes, vorehelicher Geschlechtsverkehr nach biblischem Verständnis. Generell gilt halt, dass eben dieses Einswerden von Mann und Frau natürlich für die Ehe bestimmt ist. Und es gibt allerdings, anders als zur Homosexualität, wo ich gleich drüber spreche, keine direkten Aussagen der Schrift darüber. Man kann mittelbar einiges ableiten, auch aus der Weihnachtsgeschichte, wenn da Josef das reflektiert, sie ist schwanger, er will sie verlassen halt, dass das nicht in Ordnung ist halt. Aber es gibt keine direkten Aussagen und auch, dass wir sagen, okay, das ist für die Ehe aufgehoben, können wir auch nur mittelbar aus den Schöpfungsordnungen ableiten, dass wir sagen, okay, man soll nicht Ehe brechen, weil die Bibel sagt, wenn Mann und Frau zusammenkommen, dann werden sie ein Leib. Und das ist eben ein einmaliger Akt, so soll es sein. Und da steckt ganz viel Segen drin, wenn Menschen sich das aufheben für ihren Partner. Und auch das darf ich Ihnen aus der Eheseelsorge sagen, für viele Ehen, die sind dadurch belastet, weil er oder sie im Vorhinein schon eine ganze Kette von anderen Frauen, von anderen Männern hatte. Manche können damit umgehen, viele können es nicht. Was aber ein Problem von vorherigem Geschlechtsverkehr auch ist, der häufig nicht bedacht ist, dass ich ein Fleisch mit jemandem werde. Paulus warnt, 1. Korinther 6 halt davor, nicht, legt euch, geht bloß nicht zu den Prostituierten. Ihr werdet ja ein Fleisch mit diesen Menschen. Und gehe ich zur Prostituierte und so eine Prostituierte hat dann, was weiß ich, schon 1000 Männer vor mir gehabt, dann kriege ich den ganzen Dreck, den diese Prostituierte über die Männer in sich trägt, den sie von diesen Männern bekommen hat, an okkulter Belastung mit. Also wenn die Prostituierte AIDS hat, da kann man ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, da muss ich mich nicht anstecken. Aber wenn ich mit dieser Frau Verkehr habe, habe ich die Potenzialität für alles drin, was der Widersacher anknipsen kann. Da hole ich mir all das rein, was an okkulten Belastungen ist. Und nicht nur, wenn ich bei einer Prostituierten bin, sondern auch, wenn ich andere Geschlechtspartner habe. Bitte, das dürfen Sie mir glauben. Da können Sie jeden gläubigen Seelsorger fragen. Da kommen Leute zu einem und sagen, Pastor Latzel, erste Aussage, bitte glauben Sie mir, ich bin nicht verrückt. Dann weiß ich schon genau, in welche Richtung das geht. Aber, und dann erzählen die, ich habe folgende Dinge. Und dann geht es genau um okkulte Belastung. Ich sehe folgende Dinge, es sind so, ich kann mir nicht helfen, es ist grausam, es beengt mich. Und dann fragt man, haben Sie selber okkulte Praktiken betrieben? Dann fragt man so, haben Sie Karten gelegt, Stühle gerückt, halt, waren Sie mal beim Wahrsager und sowas, alles, nein. Wurde bei Ihnen in der Familie besprochen, nein, so. Und dann kommt die nächste Frage, wenn das alles nein ist, dann kommt fast immer der Treffer halt. Sag ich, hatten Sie denn, das müssen wir auch nicht sagen, sage ich, aber bitte hatten Sie, klären Sie das mal ab, hatten Sie für sich einfach, wissen Sie das, vorehelichen Geschlechtsverkehr mit anderen Menschen? Jo. Und dann frage ich, können Sie da vielleicht irgendwas sagen, dass, ja, meine Ex-Freundin, das war, die hat immer behauptet, sie wäre eine Hexe. Ja, und dann geht all das los, und dann wird erzählt, was da an Praktiken waren, all diese Dinge. Bitte, das muss man wissen, da holt man sich diesen ganzen Dreck mit hinein, das muss da nicht ausbrechen. Aber der Widersacher kann anklicken, das ist alles in mir drin. Und wenn der Widersacher braucht, holt das raus und präsentiert das und arbeitet mit diesen Dingen halt. Weil wir ein Fleisch werden, wir verbinden uns da, das ist das Biblische. Wir sind nicht mehr zwei, sondern eins, wir gehen ineinander. Mit all dem Gut, mit all dem Wunderbaren, was geschenkt ist, gerade wenn das zur Vollendung kommt, wenn die Menschwerdung entsteht, wenn ein Kind gezeugt wird halt. Aber das ist das große Problem eben des vorehelichen Geschlechtsverkehrs. Deshalb kann ich da nur vorwarnen, das letztlich zu tun. Fünftens, auch zu Homosexualität sei ein Wort gesagt, auch weil das ja zunehmend Raum fasst, auch in unserem Umfeld halt, vergeht ja, oder jetzt in Sommerferien nach meinem Empfinden, verging kein Wochenende, wo nicht irgendwo der Christopher Street Day in irgendeiner Stadt gefeiert wurde, die Presse hinlänglich darüber berichtete halt, auf allen möglichen öffentlichen Gebäuden werden dann die Flaggen gehisst halt, um zu zeigen, das sehen wir auch so, damit müssen wir auch leben halt. Kirche auch in diesen Bereichen immer wieder Vorreiter. Die EKD hat Anfang der 90er Jahre eine Denkschrift verfasst, die heißt In Spannung leben. Da hat sie sich beschäftigt mit Homosexualität. In dieser Denkschrift wird ganz klar dargelegt, dass gelebte Homosexualität, so steht es ja wörtlich drin, mit der Bibel nicht in Einklang zu bringen ist. Punkt. Aber anstatt das zu akzeptieren, wird gesagt, aber wir müssen uns eben heute der neuen Zeit anpassen. Wir gucken, das sind andere Lebensformen, das ist zeitbedingt, wir müssen da gucken. Und dann wird ein fröhlich losgelegt und gesagt, wir müssen eben anders leben. An diesem Punkt müssen wir schauen, dass das das aller Schlimmste mit ist, was die Bibel kennt. Es ist ein Gräuel vor Gott. Die Sünde in Sodom und Gomorra ist die Homosexualität. Das ist das, was die Männer dort betrieben haben halt. Gott lehnt es ab. Es wird immer wieder ganz deutlich gesagt. 3. Mose 18, du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau. Es ist Gott ein Gräuel. 3. Mose 20, wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, wie es Gräuel ist. Sie sollen beide des Todes sterben halt. Auch im Neuen Testament, im Römerbrief 1. Korinther wird es immer wieder abgelehnt. Das ist ganz klar, dass wir dieses Nein zur Homosexualität immer wieder klar auch ausdrücken müssen. Aber, jetzt komme ich zu dem Punkt wieder auch, der Homosexuelle, der muss auch spüren, dass wir ihn annehmen. Ich sage das ganz deutlich, in unserer Gemeinde sind homosexuell denkende und empfindende Menschen willkommen. Ihre Homosexualität ist nicht in Ordnung. Aber es ist auch nicht in Ordnung, dass die Gemeinde einen Pastor hat, der jähzornig ist. Ich sage das genau. Das ist genauso Sünde vor Gott. Ich bin jemand, der neigt zum Jähzorn. Das ist nicht richtig. Ich gehe und versuche dagegen anzugehen. Ich sage auch in meiner Gemeinde, bitte betet dafür. Ich halte das nicht für richtig. Und ich will nicht den Jähzorn irgendwie segnen lassen und dass ihr eines Tages sagt, super, dass wir einen jähzornigen, brutalen Pastor haben. Nein, das ist nicht gut. Aber das ist mein Fehler. Aber weil ich jähzornig bin, kann man nicht generell sagen, der kann ja nicht mehr Pastor sein, weil ich bin ein sündiger Mensch. Den Nächsten in der Kirche, der ist nicht jähzornig, der ist vielleicht geldgeil oder der ist irgendwas anderes. Wir sind allesamt Sünder, so auch der Homosexuelle. Deshalb ganz klar, die Homosexuellen haben ihren Platz, aber die Homosexualität nicht. Und das müssen wir ganz klar deutlich sagen. Gott hat ein Ja zum Sünder, ein Nein zur Sünde und auch ein Festhalten an Sünde. Und wenn wir das gutheißen wollen, ist nicht in Ordnung. Wenn wir sagen wollen, Jähzorn ist in Ordnung, dann ist das nicht in Ordnung. Und dann kann ich mich nicht rechtfertigen, muss sagen, sondern ist schuld. Und so kann auch der Homosexuelle nicht sagen, ja, das ist doch in Ordnung von Gott gewollt. Das ist es nicht. Da müssen wir ein klares Nein zu haben. Und wir dürfen auch nicht diesen Bestrebungen nachgeben, halt, dass wie in dem Staat das eben auch so ist, dass wir das legalisieren oder wie viele Kirchen das mittlerweile auch tun, dass wir das entsprechend segnen. Das ist eine unfassbare Sünde und Schuld. Ich wiederhole das immer wieder. Das sind die ganz großen ethischen Verfehlungen halt nicht. Die Frage der Frauenordination, die Frage der Abtreibung und vor allen Dingen die Frage der Homosexualität. Da muss sich eine Kirche nicht wundern, wenn es den Berg nur noch bergab geht, wenn klar gegen Gottes Wort gehandelt wird, wenn das, was Groll genannt wird, von uns gesegnet wird, geht nicht, funktioniert nicht. Ich komme zum Text, zum Thema Bund. Zu sagen halt, ich habe Ihnen das eben gesagt, es wird in keiner Stelle irgendwie gesagt, was, wie eine Eheschließung aussieht, wie hat tatsächlich das Ritual stattgefunden. Ich möchte aber von einem Text, der auf den ersten Blick erstmal gar nichts mit Ehe zu tun hat, auch wenn es hier um eine Frage geht, wo ein Schwiegervater sich mit seinem Schwiegersohn auseinandersetzt, der jetzt geheiratet hat, aber die schließen einen Bund. Und von diesem Bundesschluss, dieses Schließen des Bundes, was früher im Alten Testament eine große Rolle gespielt hat, wir haben einen Bund geschlossen halt und da gehören gewisse Regeln zu. Übrigens auch den Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat, da kann man ganz vieles übertragen von dem, was ich gleich sage, auch von dem Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, was da für sie gilt. Ich möchte lesen aus 1. Mose 1. die Verse 48 bis 54. Laban antwortete und sprach zu Jakob: Die Töchter sind meine Töchter und die Kinder sind meine Kinder, die Herden sind meine Herden und alles, was du siehst, ist mein. Was kann ich heute für meine Töchter und ihre Kinder tun, die sie geboren haben? So komm nun und lass uns einen Bund schließen, ich und du, der ein Zeuge sei zwischen dir und mir. Da nahm Jakob einen Stein und richtete ihn auf zu einem Steinmal. Laban aber sprach zu seinen Brüdern: Lest Steine auf. Sie nahmen Steine und machten davon einen Haufen und aßen das selbst auf dem Steinhaufen. Und Laban nannte ihn Jäger Schaduta, Jakob aber nannte ihn Galed. Da sprach Laban: Der Steinhaufe sei Zeuge zwischen dir und mir. Da nennt man ihn Galed und Mizpah, denn er sprach: Der Herr wache als Späher über mir und dir, wenn wir voneinander gegangen sind, dass du meine Töchter nicht bedrückst oder andere Frauen dazu nimmst zu meinen Töchtern. Es ist ja kein Mensch bei uns, siehe aber, Gott ist der Zeuge zwischen mir und dir. Und Laban sprach weiter zu Jakob: Siehe, das ist der Haufe und das ist das Steinmal, das ich aufgerichtet habe zwischen mir und dir. Dieser Steinhaufe sei Zeuge und das Steinmal sei auch Zeuge, dass ich nicht an diesem Haufen vorüberziehe zu dir hin oder du vorüberziehst zu mir hin an diesem Haufen und an diesem Mal in böser Absicht. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sei Richter zwischen uns, der Gott ihres Vaters. Und Jakob schwor bei dem Schrecken Isaaks, dem Gott seines Vaters, und Jakob opferte auf dem Gebirge und lud seine Brüder zum Essen. Und als sie gegessen hatten, blieben sie auf dem Gebirge über Nacht. Das einmal ein Text, ich sag mal, ein Geschehen zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn. Ich habe das gestern oder am Sonntag in der Predigt gesagt, nicht der eine ist ein Betrüger wie der andere halt, nicht, und die müssen sie jetzt irgendwie einigen, wie gehen sie auseinander, wie kriegen sie das gebacken. Und sie schließen einen Bund für das zukünftige Leben. Wie wollen die zukünftig miteinander verfahren und rufen dazu Gott an. Und nichts anderes ist ja die Ehe auch, zu sagen, ab einem gewissen Punkt kommen zwei Menschen zusammen, zwar nicht jetzt mit so verdorbenen Hintergründen wie die beiden hier, aber die wollen auch die Zukunft regeln. Und das ist die Ehe, nichts anderes, sie schließen einen Bund. Und dieser Text lehrt uns die Bedeutung des Bundes. Und dazu kann man einiges Spezielles sagen. Das Erste, der Bund schenkt Sicherheit. Hier heißt es hier, Laban antwortete und sprach: Die Töchter sind meine Töchter, die Kinder sind meine Kinder und die Herden sind meine Herden und alles, was du siehst, ist mein. Was kann ich heute für meine Tochter und ihre Kinder tun, dass sie geboren haben? Der Wunsch des Schwiegervaters nach Sicherheit um einen Bund. Und auch das ist ja so eine Sache, die Ehe. Ehe ist ja nicht nur eine Geschichte zwischen Mann und Frau. Da kommen ja dann fast immer auch die Eltern und Schwiegereltern dazu. Und das wissen alle, die schon mal Kinder hatten. Da sitzt man dann als Vater oder als Mutter und dann hat man dieses kleine Bündel Mensch, das eben noch in die Windel gemacht hat, großgezogen. Jetzt ist er auf einmal 25 und steht in der Kirche vorm Traualtar. Und da wünscht man natürlich auch, genauso wie Laban hier, für die Zukunft der Tochter des Sohns das Allerbeste und natürlich auch für die Enkel, die dann kommen werden. Nicht? Das ist was. Und da ist es eine Sicherheit zu sagen, dass man sich ab einem gewissen Punkt in der Ehe verpflichtet, dass man sagt, wir leben hier nicht mehr lose irgendwie beieinander, sondern wir sagen Ja zueinander und es soll niemand anderen geben halt, wie neben dir, neben mir, und erst der Tod soll uns scheiden. Das ist eine Sicherheit, eine Rechtssicherheit, die wie gesagt für die gesamte Familie gilt, aus der man rauskommt. Aber natürlich erst recht für die beiden, die es schließen. Man geht dann nach vorne und sagt dann halt, das ist ja beim Ehegelöbnis so, zumindest in dem, was das traditionell Kirchliche ist. Also hier bei uns in der Gemeinde wird immer das klassische Ehegelöbnis, wie es schon seit Jahrhunderten in der Kirche gesprochen ist, gelesen. Da kommen nicht diese modernen Fassungen, da gibt es auch Fassungen in den Landeskirchen, ja, soweit uns die Liebe trägt, also ein Dreck, der da geschrieben wird in den modernen Liturgien oder dann, was weiß ich, sollen Leute sich selber irgendwie zusprechen, was in ihrer Ehe gilt. Da sage ich, da gehen sie sonst wo hin, auf eine Kirmes oder sonst wo, hier auf den Ostermarkt, aber bei mir gibt es das nicht halt, nicht. Sondern da wird klar gesagt, zusammen, bis das der Tod uns scheidet. Ich sage den Leuten auch immer, das ist mehr, als dass sie am Standesamt machen. Das kommt dann nicht mehr in Frage. Scheidung, sparen Sie viel Geld, haben Sie viel Elend erspart, das müssen Sie nur wissen. Das erzähle ich so deutlich auch im Ehegespräch halt, bis das der Tod uns scheidet. Und das gibt einem Sicherheit, wenn wir uns dran halten. Ich bin dann natürlich zuerst der Beschenkte, wenn meine Frau mir sagt, Schatz, bei dir bleibe ich, bis das der Tod uns scheidet. Aber ich bin natürlich auch Schenker, wenn ich sage, ich bleibe bei dir. Mit allem, was da positiv ist, ist auch negativ ist. Das ist dazu, ein Bund schenkt Sicherheit. Ein Bund verpflichtet aber auch. Das sagt hier Laban, der Herr wache als Späher über dir und mir. Eine Sicherheit, auch das ist der Ehebund. Nicht nur so ein Bund zwischen hier Schwiegervater und Vater, sondern der Ehebund ist auch eine Sicherheit. Ich kann mich auf jemanden verlassen. Das ist was anderes als so ein bloßes irgendwie los und dann lass uns mal zusammen. Sondern Ehe gibt auch Sicherheit. Man spricht ja auch so vom Hafen der Ehe. Hafen ist ja so ein Bild, hier bist du in Sicherheit. Nicht mehr auf offener See, wo dich alles packen kann, sondern du bist in Sicherheit. Und nicht nur hier in diesem Bund, einfach auch, auch bei dem Noah-Bund beispielsweise, nicht? Da kriegen wir Menschen auch Sicherheit, dass Gott gesagt hat, hier schließe ich einen Bund mit euch, das ist das Bundeszeichen, der Regenbogen, Erde wird nicht mehr mit einer Überschwemmung untergehen, das werde ich nicht mehr tun halt. Gibt Sicherheit. Auch eine Verpflichtung, die da drin ist, halt einfach zu sehen, halt die Verpflichtung eben durch die Sicherheit, dass ich sage halt Treue, Liebe, Tragen, das sind alles Dinge, die das natürlich dann befeuern halt. Das sind die Verpflichtungen, die ich eingehe halt zu sagen, die mir dann letztlich die Sicherheit geben. Ein Bund hat ein äußeres Zeichen. Hier ist es ein Steinhaufen und ein Steinmal, das die beiden aufrichten. In der Ehe ist es heutzutage so, zumindest in den 1000 Eheschließungen, die ich bisher gemacht hatte, noch bei allen war es so, die haben die Ringe gewechselt. Das muss jetzt nicht sein, also man könnte sich auch eine Eheschließung ohne etwas vorstellen, aber das hat sich so eingebürgert halt, also wenn du heiratest, dann tauschst du die Ringe miteinander. Ich denke, alle von Ihnen, die geheiratet haben, bei denen ist es auch so gelaufen halt nicht, da hat man die Ringe. Das ist das äußere Zeichen, das sagt dann auch der Pastor dann noch nicht, du gebt euch als Zeichen eurer unverbrüchlichen Treue, weil der Ring hat ja kein Ende, der geht immer weiter. So soll ja dann auch die Verbindung sein, dass sie eben ohne Ende ist, ein äußeres Zeichen halt. Und auch das ist etwas, was dazugehört, zum Ehebund zu sagen, wir wollen das nach außen dokumentieren, wenn ich den Ring trage, zu sagen, ich bin verheiratet, ich bin jemand halt nicht, der gebunden ist halt, der in einem Bund steht. Ein viertes, ein Bund wird bei Gott geschworen. Das passiert auch, dass sie hier schwören halt bei dem lebendigen Gott, dem Gott Abrahams, Nahors, der sei Richter zwischen uns halt, bei dem Gott Isaaks halt. Und das ist etwas, was natürlich auch bei der Ehe passiert. Die Ehe ist letztlich ein Schwur. Die Menschen kommen zusammen, auch wenn ich das Ehegelöbnis vorlese, so wie es in der Bibel, wie es in der Agenda steht halt, da steht er halt, und so frage ich euch nun vor dem allmächtigen Gott und seiner hier versammelten Gemeinde. Das heißt, die Eheleute versprechen es nicht nur sich selber, sondern die haben ja all ihre Leute eingeladen, Mama, Papa, Geschwister, Freunde, Nachbarn, alles Mögliche, was da ist, Arbeitskollegen, und die sollen alle Zeuge dessen sein, was jetzt passiert. Dieses Ehegelöbnis ist ja auch der tiefste Kern, das muss man manchen Trauleuten noch erklären, weil heute ist ja Trauung mit allem überfrachtet. Ich sage, das ist das Wichtigste, alles andere, Hochzeitstorte, Auto, kann sein, muss nicht. Das ist das Zentrum. Hier, was ihr euch versprecht, das ist das Entscheidende, was ihr zusprecht und was ihr versprochen bekommt. Und das ist wichtig halt. Das ist das Entscheidende, kommt es ab. Und da sind nicht nur die Menschen Zeugen, sondern der lebendige Gott. Das heißt, man ruft Gott zum Zeugen an. Und das heißt, wenn ich Ehebrecher werde, betrüge ich nicht nur meine Frau, sondern auch den lebendigen Gott, den ich ein Versprechen abgelegt habe. Denn das gebe ich nicht nur meiner Frau, das gebe ich dem lebendigen Gott. Das ist ein Gelöbnis, das ist ein Schwur in letzter Konsequenz halt. Und damit ist klar, dass ich eben nicht Ehe brechen soll. Und auch, dass ich natürlich die Ehe nicht auflösen soll. Auch das ist etwas, was dann zum siebten Gebot passt. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst die Ehe nicht auflösen. Zum Bund gehört ein Opfer. Im Alten Testament, im Hebräischen, heißt Bund Berit, das heißt Schneidung. Es war früher grundsätzlich so, das ist für uns ein bisschen archaisch, dass wenn ein Bund geschlossen wurde zwischen kriegerischen Parteien oder zwischen Völkerstämmen oder zwischen auch Familienverbände, dann wurde ein Opfer gebracht, das wurde gegessen, das ist ja auch hier gemacht worden, aber zu Anfang war es so, das lesen wir auch zum Teil so, dass halt als Abraham und Gott einen Bund schließen, da heißt es, und er ging durch das Opfer durch. Das ist ein ganz tolles Bild, halt zu sagen, wir schließen jetzt einen Bund und zur Befestigung dessen töten wir ein Tier, wir zerteilen es und wir gehen durch dieses Tier hindurch, also durch die beiden Hälften. Und zwar zum Zeichen, wer den Bund bricht, der soll sein wie dieses Tier, der soll getötet werden. Das heißt, wir legen also ein Opfer, war konstitutiv zu sagen, es musste Blut vergossen werden. Das war jetzt ein unschuldiges Opfertier, aber das gehörte konstitutiv, sehr archaisch dazu. Wir machen einen Bund, das wird mit Blut begossen. Jetzt kommt es dazu, auch bei der Eheschließung ist es etwas. Wir haben einen Bund. Unser Bund ist ja mit Christus und der Segen, der auf die Menschen wirkt, ist der Segen des lebendigen Gottes halt. Und dieser Gott hat mit uns einen Bund eingegangen und will mit dem Ehepaar einen Bund eingehen durch den Segen halt. Und auch er hat das möglich gemacht, diesen Bund, weil er sein Blut vergossen hat. Das ist jetzt natürlich eine Kette, die man verstehen muss, aber das gehört letztlich auch mit dazu, dass das im Hintergrund steht. Hinter einer Ehe steht auch Golgatha. Jetzt werden Sie sagen, ja, der Pastor Latzel, der entwickelt hier wieder Theologien, die sind, wer weiß, wie weit her, die Kreuzestheologie. Aber das ist das Entscheidende für eine Ehe. Für das Entscheidende einer Ehe ist es nicht, dass ich so eine hübsche Frau habe, dass ich mich total in die verliebe. Nach 2 Jahren ist da eh der Lack ab. Ne? Da ist der Eros dahin, dann kommt die normale Realität. So, nicht der Eros ist das Wichtige in der Beziehung, sondern in der Beziehung ist wichtig, dass ich eins habe, nicht die romantische Liebe, sondern dass ich Beziehung zu dem habe, der sein Blut für mich vergossen hat, dass er mir die Kraft zur Vergebung gegeben hat. Das ist manchmal nicht einfach, mit einem Ehepartner zusammenzuleben. Und einige von euch und Ihnen sind ja schon über 50 Jahre zusammen, die können da Geschichten erzählen, dass nicht alles nur rosa-rot war. Da braucht man eins, um erfolgreich zu sein, die Kraft zur Vergebung. Und die kann man häufig nicht. Manchmal könnte ich meine Frau auch an die Wand klatschen oder den Ehemann, könnten Sie sagen, gar kein Thema. Aber da weiß ich, dass ich vergeben soll. Nicht, so steht es ja, Kolosser 3, wie Christus euch vergeben hat, sollen auch wir vergeben. Und da ist es gut, dass wir einen Gott im Hintergrund haben, der Gott aller Vergebung ist, der uns immer wieder diese Kraft gibt. Weil er sein Blut vergossen hat. Deshalb hat Golgatha, hat die Opferung Jesu ganz viel auch mit dem Bund zu tun, etwas ganz Entscheidendes. Und ein letztes, aber das ist noch so angehangen halt, zum Bund gehört einmal, als dann Jakob und Laban zusammen sind, da machen sie ein großes Fest und essen zusammen. Auch das haben wir uns übrigens bewahrt. Also es gibt keine Hochzeit, die ich erlebt habe, wo man nicht nachher festgefeiert hat. Wir setzen uns zusammen und feiern. Das ist auch was Schönes. Wenn man Bund geschlossen hat, gibt es einen Grund zum Feiern. Das ist etwas ganz Fantastisches halt nicht und das ist etwas ganz Tiefmenschliches einfach auch zu sagen. Wenn sowas Wunderbares passiert ist halt nicht, dann dürfen wir feiern, so wie das Jakob und Laban getan haben, aber auch wenn wir einen Bund geschlossen haben. Das einfach so als Schlussbetrachtung zum Thema Bund, was der Bund letztlich alles macht, was der Bund uns schenkt, wozu er uns verpflichtet halt, was er alles auch besitzt halt, nicht nur an dem, was Jakob und Laban getan haben, sondern eben auch, was die Ehe ist. Mache an der Stelle einen Punkt, relative Punktlandung, verabschiede mich von den Geschwistern, die uns übers Internet zugeschaltet sind. Wie gesagt, nächsten Mittwoch geht es weiter mit dem Buch Daniel. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen in Jesus Christus. Tschüss.